NDR Info. Echo des Tages.
Mit Karin Benn, schönen guten Abend. Kämpfen nein, helfen ja. Die Bundesregierung spricht sich für einen humanitären Einsatz deutscher Soldaten in Libyen aus. Dazu auch der Kommentar. Mehr Ärzte aufs Land. Gesundheitsminister Rösler will Anreize bieten, damit mehr Mediziner in ländlichen Gebieten arbeiten. Und Sandsturm auf der Autobahn. In der Nähe von Rostock gab es deshalb eine Massenkarambolage. Das Chaos nach dem versehentlichen Luftangriff der NATO auf Rebellen gestern hat offenbar den Truppen von Machthaber Gaddafi in die Hände gespielt. Sie haben heute Land gewonnen, rückten näher an die Rebellenzone heran. Bei den Kämpfen in Libyen sind in den vergangenen Wochen rund 10.000 Menschen getötet worden. Und während das Schießen, Kämpfen und Töten in Libyen weitergeht, diskutierten Vertreter der NATO in Brüssel heute über humanitäre Hilfe für das Land. Christoph Prössl hat für uns zugehört.
Die NATO hat bereits einen Einsatzplan, um Hilfsgüter nach Libyen zu bringen. Doch dieser Plan sieht den Einsatz von Bodentruppen ausdrücklich nicht vor. Es geht lediglich um die Evakuierung von Flüchtlingen und den Transport von Hilfsgütern. NATO-Sprecherin Oana Lungescu.
In terms of the humanitarian mission, as you know, NATO has completed its plans for a humanitarian mission and stands ready, if requested, to put that mission in place.
Wenn es eine Anfrage gäbe, sei die NATO bereit, die Planungen umzusetzen. Die Vereinten Nationen könnten um Unterstützung bitten. Doch bei mehreren Bündnispartnern wächst der Zweifel, ob dieser Einsatzplan ausreicht. Mehrere Diplomaten sagten, ohne Bodentruppen sei es schwer, Nahrungsmittel und Medikamente in die Krisengebiete zu bringen. Deswegen diskutiert das Bündnis, ob ein neuer Einsatzplan nötig ist. Dem müssten alle NATO-Partner zustimmen. In den kommenden Tagen werden NATO und Europäische Union auch über ihre Rollenverteilung sprechen. Am Montag trifft Generalsekretär Anders-Fogh Rasmussen die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton. Die EU hatte in den vergangenen Tagen deutlich gemacht, dass sie bei der Versorgung des Landes mit Hilfsgütern Unterstützung leisten wolle. Die Bundesregierung hat angedeutet, für mögliche Hilfe die EU-Battlegroups einzusetzen. Das sind gemischte Kampfverbände, an denen auch Deutschland beteiligt ist. Unterdessen wird deutlich, dass der Einsatz in Libyen für die NATO schwieriger wird. Bei einem Angriff auf einen Panzer tötete die NATO mehr als 10 Rebellen. Der stellvertretende Kommandeur der Operation Unified Protector, Russell Harding. Bis gestern wussten wir nicht, dass die Rebellen Panzer benutzen. Es war eine lebhafte Situation zwischen Brega und Ajdabiya. In anderen Worten, da fuhren Autos vor und zurück. Wichtig ist, Einheiten, die wir zuvor in Misrata beobachtet haben, wie sie die Zivilbevölkerung angegriffen haben, waren auf dieser Straße. Aber nicht nur Rebellen benutzen jetzt Panzer und sorgen für eine immer unübersichtlichere Situation. Auch die Gaddafi-Truppen fahren immer öfter in Pickups oder mischen sich bewusst unter die Bevölkerung. Dadurch kann die NATO immer seltener Ziele ausmachen, ohne Zivilisten zu gefährden. Das schlägt sich auch in Zahlen nieder. Wie Harding mitteilte, sind NATO-Flugzeuge in den vergangenen 48 Stunden 318 Mal für Einsätze über Libyen gestartet. Dabei seien 23 Ziele angegriffen worden. Vor Tagen lag diese Zahl noch 4-mal höher.
Noch ist gar nicht klar, ob Deutschland an einem humanitären Einsatz in Libyen überhaupt teilnehmen soll. Bislang gab es jedenfalls keine Anfrage der Vereinten Nationen. Und trotzdem zeichnet sich schon jetzt im Bundestag in Berlin eine breite Unterstützung für einen solchen Einsatz ab. Union und FDP sind dafür, aber auch SPD und Grüne haben Zustimmung signalisiert. Das könnte bedeuten, dass deutsche Soldaten sich auch an Bodeneinsätzen beteiligen würden, denn Hilfsgüter müssten transportiert, gesichert und im Land verteilt werden. Jochen Zierhut fasst für uns die Diskussion in Berlin zusammen.
Die Opposition nutzte die Debatte zum Abrüstungsbericht zur verbalen Aufrüstung. Der nordrhein-westfälische SPD-Abgeordnete Groschek machte den Anfang mit einer Generalabrechnung schwarz-gelber Außenpolitik. Groschek verband den nun möglichen humanitären Einsatz der Bundeswehr in Libyen mit der Führungskrise der Liberalen. Westerwelle sei ein Minister auf Abruf.
Der Offenbarungseid der Freidemokratischen Partei darf nicht zum Offenbarungseid deutscher Außenpolitik werden. Das ist unser Bedenken bei der ganzen Veranstaltung.
Dem FDP-Abgeordneten Stinner war das zu viel angesichts des wichtigen Themas Abrüstung.
Das ist, finde ich, erbärmlich für die außenpolitische und abrüstungspolitische Kompetenz Ihrer Partei. Herzlichen Dank.
Dennoch, die Opposition ließ nicht locker. Heftige Kritik, weil Schwarz-Gelb die Bundeswehr nun einsetzen will, um einen humanitären Einsatz der Vereinten Nationen in Libyen zu unterstützen, sich bei der UN-Resolution zu Libyen aber enthalten hatte. Ein Zickzackkurs, kritisiert die Grünen-Politikerin Malzack.
Man hat das Gefühl, ihnen fehlt der Kompass und sie werfen eine Münze, je nachdem, an welchem Einsatz man sich jetzt hier beteiligt und nicht. Und es gibt kein Wertefundament, keine Begründung und keine einheitliche Linie.
Sozialdemokraten und Grüne signalisieren zwar grundsätzlich Zustimmung für einen humanitären Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der EU-Kampfgruppe, fordern jedoch mehr Aufklärung. Groschek?
Gibt es schon eine UN-Anforderung? Was heißt denn schützen ja, kämpfen nein?
Die Antwort kommt einige Stunden später von Regierungssprecher Seibert.
Es wäre natürlich im Falle, dass sich die Bundesrepublik an der militärischen Sicherung eines solchen humanitären Einsatzes beteiligen würde, keine Kehrtwende. Denn unsere Haltung war immer, dass Deutschland sich nicht an militärischen Kampfeinsätzen in Libyen beteiligen wird.
Seibert spricht im Konjunktiv, sagt, wenn sich Deutschland beteiligen würde, denn es gäbe noch keine entsprechende Anfrage der Vereinten Nationen an die EU. Das aber ist die Voraussetzung, dass die Bundeswehr im Rahmen der EU Battle Group teilnimmt. Die Regierung stehe zum Beschluss der EU-Außenminister, so Seibert, humanitäre Hilfsmaßnahmen militärisch abzusichern. Doch es könnte auch sein, dass deutsche Soldaten dabei kämpfen müssen. Das räumt der CDU-Politiker Philipp Missfelder ein. Und das Verteidigungsministerium schließt auch den Einsatz deutscher Bodentruppen grundsätzlich nicht aus. Pressesprecherdienst.
In dem Moment, wo wir an einer humanitären Operation teilnehmen würden und der Operationsplan würde es vorsehen, dass man eben auch in Libyen an Land operiert mit den Kräften, die im Rahmen dieser Operation eingesetzt wird, ist auch klar, dass man dann den Fuß auf libyschen Boden setzen müsste.
Zusatz, das sei aber noch völlig spekulativ. Das sieht die Linke ganz anders und lehnt einen deutschen Libyen-Einsatz generell ab. Fraktionschef Gysi.
Sie machen aus einer Verteidigungsarmee eine Kriegsarmee.
Die Bundesregierung plant unterdessen bis zu 100 Menschen aus Nordafrika aufzunehmen, die in den Inselstaat Malta geflüchtet sind. Ein bevorzugtes Ziel nordafrikanischer Flüchtlinge. Als Zeichen europäischer Solidarität mit dem EU-Partner Malta hieß es heute im Innenministerium.
Ist das nun die große Kehrtwende in der deutschen Außenpolitik? Zeugt die Haltung der Bundesregierung von Unentschlossenheit? Hieß es nicht noch vor Wochen, Deutschland beteilige sich lieber stärker in Afghanistan und dafür nicht in Libyen? Und nun also doch Libyen, aber nur in friedlicher Mission. Ein friedlicher Einsatz, der aber auch ganz schnell brandgefährlich werden könnte. Dennoch, unser Kommentator Thomas Nehls findet, die Entscheidung der Bundesregierung ist keine Kehrtwende, jedenfalls keine richtige.
Okay, sie war wahrlich nicht wohl durchdacht, die deutsche Enthaltung im UNO-Sicherheitsrat zur Einrichtung einer Flugverbotszone im libyschen Luftraum. Aber zum einen hatte sich vor allem der französische Staatschef Sarkozy als Senkrechtstarter profilieren wollen und seine Mirage-Maschinen schon aufsteigen lassen, als die Konsultationen am Boden noch nicht beendet waren. Und zum anderen sollte man den innerparteilich geschwächten Bundesaußenminister auch nicht dafür schelten, dass er dem Resolutionsbraten nicht vollends traute. Inzwischen sind von einzelnen Ländern und auch der NATO insgesamt reihenweise eigenmächtig militärische Maßnahmen getroffen worden, die einer völkerrechtlich unzulässigen Intervention ziemlich nahe kommen. Die nun auf die Bundesrepublik zurollende Aufgabe liegt nicht auf dieser Linie und ist schon deshalb keine Kehrtwende. Kommt es zu einem Auftrag der Vereinten Nationen und genehmigt den der Bundestag, wird ein Teil des deutschen 990-Mann-Kontingents in einer sogenannten Battlegroup der Europäischen Union mit Sanitätern, Feldjägern sowie Aufklärungs- und Pionierkräften bei eventuellen Evakuierungen zur Stelle sein. Oder in anderer Weise humanitär eingreifen, um in erster Linie Zivilisten zu helfen. Dass daran nichts falsch sein kann, sagen mit Ausnahme der Linkspartei auch SPD und Bündnis 90 die Grünen. Obwohl natürlich auch deren Fachleute wissen, dass es zu Kämpfen kommen kann, wenn gegnerische Kräfte derlei Einsätze zu torpedieren gedenken. Die Zeiten sind vorbei, als im Verteidigungsministerium und bisweilen auch im Bundestag vor zwingenden Notwendigkeiten in Kriegs- und Krisengebieten die Augen verschlossen oder verbale Nebelkerzen geworfen wurden. Allerdings hat auch der Bundeswehrverband, also die Standesvertretung der Soldaten, recht, wenn er vor militärischen Abenteuern warnt. Die von Deutschland gemiedene UNO-Resolution strebt mitnichten einen Regime-Change, also die Vernichtung der Gaddafi-Clique an. Ihr das Ruder aus der Hand zu nehmen, muss und kann nur politisch gelingen. Dabei ist es vor allem die Aufgabe der Vereinten Nationen, mit diplomatischen Mitteln Frieden zu wahren bzw. wiederherzustellen. Das hauptsächliche Defizit in der Causa Libyen ist nicht die Enthaltung Deutschlands und vier anderer Nationen im Sicherheitsrat, sondern das Sammelsurium der nicht genutzten Gelegenheiten, den Despoten in Tripolis zur Raison zu bringen, gerade weil man ihn jahrelang gehätschelt hat.
Thomas Nehls kommentierte die mögliche Beteiligung deutscher Soldaten an einem humanitären Einsatz in Libyen. Es ist 18.40 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 80 Milliarden Euro. Eine Zahl mit 10 Nullen. Eine riesige Summe. 80 Milliarden Euro sollen Portugal vor der Pleite bewahren. Das haben die Finanzminister der Europäischen Union heute in Budapest beschlossen. Wie der genaue Fahrplan für die Finanzhilfe aussehen soll, das ist allerdings noch nicht klar, soll aber bis Mitte Mai festgezurrt werden. Aus Budapest berichtet Wolfgang Langmesser.
Sehr vorsichtig drückte sich EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn aus, als er nach der Höhe des Milliardenpakets für Portugal gefragt wurde. Aber immerhin nannte er eine Zahl.
On the basis of
Auf der Basis einer sehr, sehr vorläufigen Schätzung können wir sagen, dass sich der Umfang der Kredite etwa um die 80 Milliarden Euro bewegen wird. In dieser Größenordnung lagen auch die Schätzungen vor dem Treffen auf Schloss Gödöllő bei Budapest. Mit dem offiziellen Hilfsantrag von Portugal ist die Euro-Rettungsmaschine jetzt angelaufen. Die Finanzminister der Eurozone gaben den Startschuss für die Verhandlungen über die Konditionen für das Milliardenpaket. Und das bedeutet, die Vorbereitungen für ein solches Programm werden unverzüglich beginnen. Wir haben jetzt ein Mandat und damit wird die EU-Kommission gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank und in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds die Arbeit am Programm aufnehmen. Also dasselbe Verfahren wie bei Irland, das im November als erstes Eurozonenmitglied den Rettungsschirm aktiviert hatte. Die Experten werden jetzt den genauen Finanzbedarf des Landes analysieren. Dafür wird die EU von Portugal ein umfassendes Reformprogramm verlangen. Die portugiesische Regierung müsse den Arbeitsmarkt wiederbeleben und für Innovationen und Wachstum sorgen. Dazu gehöre auch ein ambitioniertes Privatisierungsprogramm. Ein Teil der Milliardenhilfen soll in den portugiesischen Bankensektor fließen. Die bisherigen Sanierungsschritte der portugiesischen Regierung werden jedenfalls nicht reichen. Was Portugal genau schultern muss, soll bis Mitte Mai feststehen. Dann wollen die Euro-Finanzminister das Milliardenpaket offiziell beschließen. An dem Kompromiss müsse die Opposition in Portugal mitwirken. Vor gut 2 Wochen waren die regierenden Sozialisten mit einem weiteren Sparprogramm im Parlament gescheitert. Der Bestand eines Kreditvertrags müsse auch nach den Neuwahlen Anfang Juni garantiert sein, forderte der luxemburgische Ministerpräsident und Chef der Eurogruppe Jean-Claude Juncker.
We call on all political parties in Portugal.
Wir rufen die portugiesischen Parteien auf, sich schnell auf ein Abkommen über das Restrukturierungsprogramm zu einigen und nach den Wahlen eine Regierung zu bilden, die Sparprogramm und Strukturreform umfassend annimmt und umsetzt. Schon vor Beginn des Treffens musste die spanische Finanzministerin Elena Salgado mehrfach klarstellen, dass ihr Land nicht Kandidat Nummer 3 für den Rettungsschirm sei. Spanien sei das letzte Land, das die Hilfe der anderen Euro-Länder brauche. Der Schritt Portugals unter den Schirm würde das Risiko für die Nachbarländer sogar reduzieren, erklärte Klaus Regling, der Chef des Euro-Rettungsfonds. Die Risikoaufschläge für spanische Staatsanleihen haben sich in den letzten Tagen nicht bewegt. Seit Beginn des Jahres sanken die Risikoaufschläge für Spanien um 200 Basispunkte, während sie für die portugiesischen Schulden gestiegen sind. Es gibt hier also einen klaren Unterschied. Außerdem sinke durch die Milliardenhilfen für Portugal der Druck auf die spanischen Banken, die mit dem portugiesischen Finanzsektor eng verbunden sind. Viel wird aber davon abhängen, ob das spanische Reformprogramm erfolgreich läuft und ob die Konjunktur des Landes deutlich anspringt. So erleichtert die Finanzminister über die portugiesische Entscheidung waren, einen Kreditantrag des großen Spanien will die Eurozone um jeden Preis vermeiden.
Nicht nur die Flüchtlinge aus Nordafrika sind in Europa angekommen, sondern auch der Streit zwischen den Europäern darüber, wo sie hin sollen. Allen voran streiten Frankreich und Italien. Dabei geht es um tausende Flüchtlinge aus Tunesien. Die italienische Regierung will ihnen befristete Aufenthaltsgenehmigungen geben, damit sie nach Frankreich weiterreisen können. Die meisten Tunesier sprechen traditionell Französisch. Frankreich hat daraufhin die Einreisebedingungen für die Flüchtlinge erschwert. Seit der Unruhewellen in Nordafrika Anfang des Jahres sind gut 20.000 Menschen allein auf die italienische Insel Lampedusa geflohen. Die meisten von ihnen stammen aus Tunesien. Stefan Tröndle über die politische Ebene des Flüchtlingsdramas.
Eine schnelle Lösung des französisch-italienischen Grenzstreits um Bootsflüchtlinge ist weiter nicht in Sicht. Bei einem Treffen in Mailand vereinbarten die Innenminister von Italien und Frankreich lediglich die Gründung einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigen solle. Zudem kündigte Italiens Innenminister Maroni an, dass Italien und Frankreich künftig gemeinsame Patrouillen vor der tunesischen Küste durchführen würden, um die Abfahrt der Flüchtlingsboote zu stoppen. Im aktuellen Streit beharrte Frankreichs Innenminister Guillon darauf, dass Tunesier, die aus Italien nach Frankreich reisen wollen, einen Ausweis und genügend Geld mitbringen müssen. Frankreich werde aber weiter den Grenzübertritt gemäß dem Schengen-Abkommen gewährleisten. Viele der auf Lampedusa gelandeten Tunesier wollen eigentlich nach Frankreich. Um sie möglichst schnell loszuwerden, stellt ihnen Italien befristete Aufenthaltsgenehmigungen aus. Premier Berlusconi hat gestern ein Dekret unterzeichnet, das dies möglich macht. Damit können sich die Tunesier theoretisch im gesamten Schengen-Raum bewegen. Frankreich will jedoch diese Visa allein nicht anerkennen und hat Grenzkontrollen eingerichtet. Italiens Innenminister Maroni hatte gesagt, dieses Verhalten sei feindselig. Frankreich solle doch aus dem Schengen-Raum austreten, wenn es die Regeln nicht akzeptiere. Das Thema dürfte wohl der Hauptpunkt eines Treffens von Frankreichs Präsident Sarkozy und Ministerpräsident Berlusconi Ende April in Rom sein. Zudem wollen die EU-Innen- und Justizminister bei ihrem Treffen in Luxemburg am Montag darüber sprechen. Kritik an Italien kommt auch von Bundesinnenminister Friedrich. Er sagte, die italienischen Pläne verstießen gegen den Geist des Schengen-Abkommens. Das werde er in Luxemburg deutlich machen.
Die Menschen in Japan kommen einfach nicht zur Ruhe. Nach dem heftigen Erdbeben gestern, das den Nordwesten der Insel erschütterte, sind viele Leute wieder sehr verängstigt. Auch heute waren noch etwa 1 Million Haushalte ohne Strom. Horst Kloiser fasst den Tag nach dem Nachbeben zusammen.
Insgesamt 7 Atomkraftwerke oder nukleare Anlagen liegen in dem Gebiet, das gestern Nacht erneut von einem schweren Erdbeben heimgesucht wurde. Alle 7 Anlagen arbeiten nach zwischenzeitlichen Stromausfällen wieder im Regelbetrieb oder bleiben abgeschaltet, wie das in Onagawa. Dort war während des Bebens eine geringe Menge Wasser aus einem Abklingbecken übergeschwappt und auf den Boden gelaufen, blieb aber innerhalb des Reaktorgebäudes. Die Stromversorgung konnte in weiten Teilen wiederhergestellt werden, auch in der Millionenstadt Sendai, die nur 40 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt. Japanische Lebensmittelbehörden haben nach dem Rückgang der Strahlenbelastungen erstmals wieder Spinat und Milch aus dem Gebiet um Fukushima zum Verkauf freigegeben, weil die Grenzwerte unterschritten wurden. Im havarierten Reaktor gehen die Rettungsarbeiten aber unvermindert weiter. Die Regierung in Tokio will in den nächsten Tagen entscheiden, ob die Evakuierungszone von derzeit 20 Kilometern verändert werden muss. Unterdessen hat die deutsche Schule in Tokio entschieden, dass der diesjährige Abschlussjahrgang sein Abitur in Köln ablegen soll. Dafür kommen auch Lehrer aus Japan nach Deutschland. Die meisten Schüler waren mit ihren Eltern nach dem 11. März nach Deutschland gereist.
Die Kritik von Verbraucherschützern hat offenbar gewirkt. Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten der EU haben sich auf strengere Grenzwerte für Lebensmittel aus Japan geeinigt. Das gilt vor allem für Stoffe wie Jod, Cäsium und Plutonium. Eine Konsequenz aus der Atomkatastrophe in Japan. Einzelheiten von Sebastian Trepper.
Nach starker öffentlicher Kritik gelten in der EU künftig neue Grenzwerte für die zulässige Strahlenbelastung von Lebensmitteln. Die EU-Kommission und die Mitgliedsländer beschlossen heute, die derzeit gültigen Werte erneut zu korrigieren. Das bedeutet deutlich niedrigere Obergrenzen, weil teilweise die in Japan gültigen, strengeren Werte übernommen werden. Die Cäsiumbelastung von Lebensmitteln darf dann zum Beispiel nur noch 500 statt bisher 1250 Becquerel pro Kilogramm betragen. Vor 2 Wochen hatte die EU-Kommission einen Notfallplan für die Nuklearkatastrophe beschlossen. Die geltenden Werte wurden erhöht. Aus Notfallplan, regulären EU-Verordnungen und japanischen Vorschriften gilt nun für jede Obergrenze der jeweils niedrigste Wert. Nur Lebensmittel, deren Belastung unter diesen Grenzen liegt, dürfen verkauft werden. Aus der Katastrophenregion können Lebensmittel ohnehin nur eingeführt werden, wenn sie mit einem Zertifikat versehen sind. Das Zertifikat weist nach, dass sie nicht nuklear belastet sind. Zusätzlich werden alle Lieferungen aus Japan an den EU-Grenzen kontrolliert. In Deutschland sind bisher keine belasteten Lieferungen gefunden worden.
Lernen die Menschen eigentlich aus der Geschichte? Wenn man sich das so anschaut, was derzeit im Atomkraftwerk Fukushima passiert, könnte man den Glauben daran verlieren. Denn eine ähnliche Reaktorkatastrophe gab es schon einmal. Das ist fast 25 Jahre her. Und damals hieß Fukushima Tschernobyl. Und der Atommeiler lag damals nicht in Japan, sondern in der Ukraine. Was haben wir also aus den beiden Katastrophen gelernt, ist die große Frage, die heute auch im Bundestag in Berlin gestellt wurde. Frank-Christian Starke hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.
In einer weitgehend äußerst sachlich und sehr nachdenklich geführten Debatte erinnerten Vertreter aller Parteien an die schrecklichen Auswirkungen der Atomkatastrophe. Mehrere Redner verbanden das mit persönlichen Erinnerungen, beschrieben, dass sie sich noch genau daran erinnern können, was sie an diesem Tag vor 25 Jahren gemacht haben. Ein unvergessliches Ereignis. Das war für die Vorsitzende des Umweltausschusses, die linken Abgeordnete Eva Bulling-Schröter, eine Ausschussreise ins Katastrophengebiet vor 5 Jahren.
Wir waren dann in einer Kinderkrebsklinik. Und ich kann Ihnen sagen, diese Eindrücke wird man nie mehr vergessen.
Aus allen Parteien kam Anteilnahme für die Opfer und auch für die Helfer, die damals ihre Gesundheit nicht nur riskierten. Ihnen wurde gedankt und auch denjenigen, die hierzulande bis heute Hilfe organisieren. Der Dortmunder SPD-Abgeordnete Marco Bülow.
Zunächst einmal möchte ich mich bei den vielen, vielen Initiativen, Organisationen, Einzelpersonen, Abgeordneten bedanken, die sich seit 25 Jahren einsetzen, engagieren für die Opfer, die es in Tschernobyl gegeben hat, für die Aufklärung, die seit Tschernobyl stattgefunden hat. Ich will beispielhaft nennen das internationale Bildungs- und Begegnungswerk aus Dortmund.
Einig waren sich alle Parteien darin, dass nun Lehren gezogen werden müssten. Allerdings kommen sie dabei zu unterschiedlichen Antworten. SPD, Linke und Grüne kritisierten Union und FDP für die im vergangenen Herbst getroffene Entscheidung zur Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Jürgen Trittin.
25 Jahre nach Tschernobyl, im Jahr von Fukushima, müssen wir aber endlich Konsequenzen ziehen. Wir müssen raus aus der Atomenergie und zwar so schnell wie möglich, meine Damen und Herren.
Jürgen Trittin warb sehr konkret für einen neuen Atomkonsens. Allgemeiner, aber ähnlich auf die Zustimmung aller bedacht, klangen Appelle aus der FDP. Michael Kauch, umweltpolitischer Sprecher der Fraktion.
Wir müssen umbauen. Und zwar nicht nur das Energiesystem, sondern die gesamte Infrastruktur dieser Republik. Das ist eine riesige Herausforderung, die eine gemeinsame nationale Kraftanstrengung braucht und eine gemeinsame Akzeptanzoffensive auch braucht. Da kann sich niemand draus verabschieden.
Die umweltpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion verteidigte das gegenwärtig geltende Moratorium. In dieser Zeit sollten die Risiken ruhig und sachlich analysiert und neu bewertet werden. Marie-Louise Dött.
Wir wollen einen schnelleren Ausstieg aus der Kernenergie, aber einen Umbau Hals über Kopf nach dem Motto »Koste er, was er wolle« ist mit uns nicht machbar.
Die Oberhausener CDU-Abgeordnete betonte, dass aus Sicht ihrer Fraktion die Prämissen der Energiepolitik klimaverträglich, sicher, preiswürdig auch im Übergang ins Zeitalter der erneuerbaren Energien zu gelten haben.
Der Landarzt ist ein junger, gut aussehender Mann. Er radelt durch grüne Wiesen zu seinen Patienten, wird im Dorf von herzlichen Menschen mit Handschlag begrüßt. So einen Landarzt gibt es, aber wohl nur im Fernsehen. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Die Zahl der Ärzte ist so hoch wie nie, doch kaum einer will aufs Land ziehen. Die Verteilung der Ärzte ist einfach schief. Nun will die Bundesregierung Anreize bieten, damit es in Zukunft mehr Landärzte gibt. Wie sie das machen will, erklärt uns Kerstin Steinbrecher.
Als Philipp Rösler heute die Eckpunkte des neuen Versorgungsgesetzes vorstellte, versuchte er sich an beidem gleichzeitig, ließ keine Gelegenheit aus, zu unterstreichen, wie liberal das Vorhaben sei.
Die Grundlage sind urliberale Themen, Flexibilität, Anreiz setzen und Wettbewerb der Partner untereinander.
Heißt konkret, nicht durch Zwang oder Strafe möchte er mehr Mediziner für das Landleben begeistern, denn das wäre Planwirtschaft.
Sondern wir wollen das Leben und Arbeiten in unterversorgten Gebieten so attraktiv gestalten, dass es eben künftig gelingt, dort junge Ärztinnen und Ärzte auch in Regionen, die bisher unterversorgt waren, zu bekommen.
Attraktiver werden heißt Anreize über den Geldbeutel. Bislang haben Mediziner pro Quartal ein gewisses Budget. Überziehen sie das, wird ihnen bei weiteren Behandlungen Geld abgezogen. Abstaffelung nennt man das. Die soll es für Ärzte auf dem Land künftig nicht mehr geben.
Wenn sie im unterversorgten Gebiet als Arzt tätig sind, dann sind sie ja der einzige verbliebene Arzt und die einzig verbliebene Ärztin. Alle anderen Patienten kommen zu ihnen, weil die anderen ja längst keine Praxis mehr haben. Das heißt, sie behandeln tendenziell mehr als andere Kolleginnen und Kollegen und würden danach abgestaffelt werden. Abgestaffelt ist ein schickes Wort für sie, bekommen weniger Geld und diese Abstaffelung wird abgeschafft.
Im Gegenzug soll es in Ballungsräumen finanzielle Anreize für Praxisschließungen geben. leben. Attraktiver werden soll das Landleben aber auch durch weichere Faktoren, mehr Schlaf in der Nacht zum Beispiel. Indem Krankenhäuser einbezogen werden in die Nachtbereitschaften und niedergelassene Ärzte so entlastet werden. Auch die Residenzpflicht wird gelockert, Ärzte können also in der Stadt leben und auf dem Land praktizieren. Der Gesundheitsminister weiß aber auch,
junge Ärzte und Ärztinnen diskutieren viel stärker als noch vor 10 Jahren das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Deshalb sollen sich Ärzte nach der Geburt eines Kindes zum Beispiel länger vertreten lassen können. Ein weiterer Leitgedanke in den Eckpunkten, das System der Kassenzulassung soll insgesamt flexibler werden. Dazu müssen erstmal neue Zahlen her, damit man weiß, wie viele Ärzte wo fehlen. Die jetzt für die Zulassung zugrunde gelegten Zahlen sind schon 20 Jahre alt.
Damals haben wir über Ärzteschwemme gesprochen, heute haben wir das Gegenteil, nämlich Ärztemangel.
Das ist nur die halbe Wahrheit. Die Ärzte, sie sind einfach nur falsch verteilt. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen zeigte sich angetan, von den ersten Eckpunkten das zu ändern, vermisst aber Maßnahmen, um Überversorgung abzubauen. Grüne und Linke kritisieren die Pläne als ungenügend und befürchten mehr Belastungen für Versicherte.
Ein Sandsturm hat heute Mittag in der Nähe von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern für Chaos gesorgt. Auf einer Autobahn, der A19, fuhren rund 40 Autos ineinander. 10 Menschen kamen bei der Massenkarambolage ums Leben. Dutzende wurden verletzt. Axel Seitz hat die Einzelheiten.
Erst nach Stunden wird das ganze Ausmaß der Katastrophe deutlich. Während die Polizei zunächst von 5 Toten sprach, erhöhte sich die Zahl der Opfer am Abend auf 10. Offenbar fanden die Rettungskräfte weitere Leichen in ausgebrannten Autos. Fast 100 weitere Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Ärzte und medizinisches Personal der umliegenden Krankenhäuser in Rostock, Güstrow und Bad Doberan kümmern sich um Knochenbrüche, Prellungen, Stauchungen und Schädel-Hirn-Verletzungen. Die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehren sind nach wie vor auf dem Autobahnabschnitt südlich von Rostock im Einsatz. Mit Mundschutz und Brillen schützen sie sich vor dem feinen Ackerstaub, der immer noch von den Feldern über die Autobahn fegt. Die schlechte Sicht soll auch eine der Ursachen dafür gewesen sein, warum es zu der Karambolage heute Mittag kam. Autofahrer berichteten, sie hätten plötzlich vor lauter Sand nichts mehr gesehen. Fahrzeuge fuhren mit voller Wucht ineinander, dass sie bis zu 50 Meter weit geschleudert wurden. Ein Kieslaster konnte nicht mehr abbremsen, kippte um und brannte aus. Insgesamt sollen mehr als 20 Fahrzeuge in Brand geraten sein. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, ist inzwischen an der Unglücksstelle eingetroffen, um sich ein Bild von der Katastrophe zu machen. Die Autobahn 19 ist in beide Richtungen voll gesperrt. Die Aufräumarbeiten werden noch Stunden dauern.
Das könnte ein sehr leises Fußballspiel werden am Samstag in 2 Wochen. Auf dem Platz werden die Spieler von St. Pauli gegen die von Werder Bremen gegen den Ball treten, aber ohne Zuschauer. Strafe muss sein, hat das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes heute entschieden. Anlass ist, dass während der Partie gegen Schalke am vergangenen Freitag ein Schiedsrichterassistent von einem vollen Bierbecher getroffen wurde. Und der kam aus dem St. Pauli-Block. Arndt Brorsen berichtet.
Geisterspiel oder Geldstrafe, darum streitet sich der FC St. Pauli jetzt mit dem Deutschen Fußballbund. Der Bundesligist hat Einspruch eingelegt gegen das Urteil des Sportgerichts des DFB, in dem die Hamburger wegen des Spielerbruchs gegen Schalke mit einer Partie vor leeren Rängen bestraft werden. Betroffen wäre die nächste Heimbegegnung, das Nordduell gegen Werder Bremen am Ostersonnabend. Der FC St. Pauli empfindet die Strafe als zu hart. Teammanager Christian Bönig hatte deshalb schon vor dem Urteil betont, dass der Club auf ein Nachgeben beim DFB setzt und am Ende nur eine Geldstrafe stehen möge.
Wir wünschen uns das. Wir hoffen. Denn wenn wir das nicht glauben würden, dann hätten wir das ja nicht getan. Wir sind zwar nicht bei Wünsch dir was, ja, aber natürlich haben wir die Hoffnung. Wir können das ja nicht einfach so hinnehmen. Das wollen wir auch gar nicht. Und hoffen da einfach auf ein milderes Urteil.
Nun wird es wahrscheinlich in der kommenden Woche zu einer mündlichen Anhörung beim DFB kommen. Der FC St. Pauli will diesen Termin nutzen, um seine Sicht der Dinge ausführlich darzulegen. Das Hauptargument des Vereins gegen ein Spiel vor Geisterkulisse, es solle nicht eine ganze Fangemeinde für die Tat eines Einzelnen bestraft werden. Ein Hamburger Anhänger hatte dem Schiedsrichterassistenten einen vollen Bierbecher in den Nacken geworfen. Der Unparteiische ging durch die Wucht zu Boden. Für DFB-Mediendirektor Ralf Köttger ein Vorfall von besonderer Qualität.
Dieser Einwand, sowas passiert ja öfter in Stadien, den sehe ich an dieser Stelle nicht. Das ist schon etwas anderes. Ob ein Schiedsrichter jetzt eine Münze ans Bein bekommt, ohne größere Folgen, ja, da gibt es ja einen Ermessensspielraum. Aber wir haben doch hier einen Vorgang, der im Vergleich dazu deutlich massiver war.
Wenn der DFB hart bleibt, und davon ist auszugehen, muss der FC St. Pauli sämtliche Karten für die bereits ausverkaufte Partie gegen Werder Bremen wieder zurückgeben und vor leeren Rängen spielen. Es wäre das erste Geisterspiel in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Und für St. Paulis Trainer Holger Stanislawski ein harter Schlag. Schlag im Abstiegskampf.
Unsere Zuschauer sind was Besonderes. Das wiegt natürlich doppelt schwer, aber auch aus der Situation werden wir das Bestmögliche rausholen.
Viele Fans, auch von Gegner Werder Bremen, haben schon angekündigt, am Tag der Begegnung trotzdem zum Stadion zu fahren, um zumindest in unmittelbarer Nähe zu sein. Für die Polizei könnte ein Geisterspiel FC St. Pauli gegen Werder Bremen dann zum Großeinsatz werden. Noch aber tobt der juristische Streit zwischen Verein und DFB.
Tja, der Streit ums Spiel geht weiter, aber das Echo des Tages geht jetzt zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bensch. Schönen Abend noch.